Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Kerstin Gernig, Hüterin der deutschen Bestattungskultur. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Kerstin Gernig, Ihr Geschäft ist der Tod. Erschreckt das manche Menschen im privaten Umfeld zum Beispiel?
Ja, also wenn ich mich irgendwo vorstelle bei einer Party beispielsweise und gefragt werde, was ich denn beruflich mache und dann sage, ich bin Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur, erlebe ich den klassischen freudschen Verhörer. Was machen Sie? Die haben das ganz genau verstanden, was ich mache. Aber der Begriff Bestattungskultur allein löst bei den Menschen natürlich schon eine Form von Schrecken aus, weil ich in dem Moment, wo ich mich vorstelle, zur Überbringerin der schlechten Nachricht werde, dass mein Gegenüber sterblich ist.
Sie sind nicht nur Geschäftsführerin des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur, Sie sind außerdem Programmchefin des Fachverlages dieses Kuratoriums und Pressesprecherin des Bundesverbandes. Also Ihr Geschäft ist der Tod auf allen Ebenen. Nun war Ihnen das ja nicht in die Wiege gelegt worden. Sie haben Germanistik, Romanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaft studiert in Berlin, Paris und Santander. Wie kamen Sie denn auf diesem Weg, der ja noch ganz normal erscheint, zur Bestattungskultur?
Ah, das ist eine sehr schöne Geschichte in meinem Leben. Ich war Postdoktorandin in einem Graduiertenkolleg der Freien Universität Berlin mit dem Titel Körperinszenierungen. Am Habilitieren über die europäische Japan-Rezeption, am Organisieren von Universitätsvorlesungen und Tagungen, am Betreuen der Promovierenden und kriegte eines Tages einen Anruf von der Akademie Irsee. Sie wären dabei, eine große Tagung vorzubereiten mit dem Titel Berufsgruppen aus der Totenfürsorge, interdisziplinär angelegt, und bräuchten dafür noch eine Germanistin. Da mich das Thema Tod in der Philosophie und Literatur und auch Musik immer sehr interessiert hat, sagte ich sofort spontan, ich bin dabei, mache ich mit. Und bereitete dann fast ein Jahr lang einen Vortrag vor über Gedanken der Totengräber in Musik und Literatur. Und wie das so ist bei Tagungen, das Schöne sind ja nicht nur die Vorträge, sondern auch die Pausen. Nicht ahnend, wer im Publikum saß, war ich ins Gespräch verwickelt mit dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, was jetzt 10 Jahre her ist.
Und so kam es dann. Nun erleben wir ja in unserem Land seit, sagen wir mal, gut 2 Jahrzehnten, wenn nicht länger, einen Wandel in der Bestattungskultur. Die Menschen lassen sich verbrennen und nicht mehr in die Erde betten. Sie wollen anonym bestattet werden oder im Friedwald. Was gehört da noch zu diesem Wandel?
Wir erleben 2 gegensätzliche Tendenzen. Auf der einen Seite eine ganz starke Individualisierung. Die Menschen wollen nicht mehr auf einem Friedhof mit starren Friedhofsordnungen beigesetzt werden. Und ich bin selber passionierte Friedhofsspaziergängerin gewesen. Wenn ich heute über manchen Friedhof laufe, ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Trauerspiel. Wir haben Urnenreihen, Gräber, es sieht nicht mehr schön aus, es wird gespart an allen Ecken und Enden. Und das ist genau die 2. Tendenz, weil die Menschen sehr viel preissensibler geworden sind, aber auch, weil sie Rituale, die über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende getragen haben, aufgeben, erleben wir eine Form von Entsorgungsmentalität in unserer Gesellschaft. Und die trägt dann zu anonymen Beisetzungen und Ähnlichem mehr bei.
Aber die Leute geben das ja nicht bewusst auf. Die sagen ja nicht, ich will die Kultur nicht mehr, sondern sie geben es auf, weil andere es machen, weil jetzt die Urnenbestattung und die anonyme Bestattung, weil das eben jetzt mehrere so machen und weil sich damit auch Geld sparen lässt. Ja. Ist den Menschen das immer so bewusst, was sie damit tun?
Sie haben vollkommen recht, das wird einer Tendenz gefolgt. Und das ganz Interessante ist, dass es eben häufig überhaupt nichts mit Geldnöten zu tun hat. Gerade Menschen, die sich das durchaus leisten könnten, wie früher ein großes Mausoleum, einen schönen Grabstein, ein schöner Friedhof, sagen, sie wollen ihren Angehörigen die Grabpflege nicht mehr zumuten. Und da findet ein spannender Prozess statt, wo man sieht, Sterben und Bestattungskultur hat sehr viel damit zu tun, wie Menschen leben, mit unserer Gesellschaft. Und in dem Moment, wo sich eben das Verhältnis der Generationen zueinander verändert, der Kindern zu den Eltern, der Eltern zu den Kindern, hat das auch Folgen für die Bestattungskultur.
Kann ich daran ablesen, dass Kinder weniger fürsorglich sind mit ihren Eltern?
Nein, umgekehrt. Die Eltern wollen sich häufig ihren Kindern nicht zumuten. Ich habe gerade eine große Umfrage mit TNS Mnet gemacht zur Bestattungsbranche und auch gefragt, mit wem Menschen über die Themen Tod und Sterben sprechen. Und Sie werden es nicht glauben, die Kinder standen an allerletzter Stelle, beziehungsweise die Eltern. Das hat ja Gründe. Wenn die Kinder das Thema ansprechen, ist sehr häufig sofort der Gedanke im Hinterkopf, denken die jetzt schon an das Erbe? Sehe ich so aus wie ein Grufti, dass ich schon mit einem Bein im Grab stehe? Und vice versa, die Eltern sprechen ihrerseits das Thema den Kindern häufig gegenüber nicht an, weil sie denken, sie würden sie damit belasten.
Also großes Tabu. Die Kirchen haben auch immer weniger Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen. Sie verändern sich sogar mit, entwickeln sich aber Richtung Zeitgeist. Stellen Sie das auch fest in dem Bereich Bestattung?
Ganz stark sogar. Groteskerweise hat man den Eindruck, es entsteht eine Form von Konkurrenzsituation zwischen Bestattern und Pfarrern. Früher war der erste Ansprechpartner im Todesfall der Pfarrer. Man hat angerufen, weil man um das Seelenheil bitten wollte. Heute gilt der erste Anruf dem Bestatter, weil die Menschen gar nicht mehr wissen, wie sie mit einem Verstorbenen umgehen sollen. Und in dem Moment, wo das Erfahrungswissen wegbricht, treten natürlich auch Ängste auf. Wie lange darf ich jemanden überhaupt zu Hause aufbahren? Kann ich jemanden überhaupt zu Hause behalten? Was passiert mit so einem Leichnam? Und in der Folge haben Bestattungsunternehmer Trauerhallen gebaut, um die Abschiednahme und die Aufbahrung in ihren eigenen Instituten zu ermöglichen, weil viele Menschen das heute nicht mehr zu Hause machen möchten oder auch nicht mehr machen können, weil im 20. Jahrhundert nach den beiden Weltkriegen sehr kleine Wohnungen gebaut worden sind, wo halt die gute Stube weggefallen ist.
Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt. Da gibt es auch Gegentendenzen, aber in der Tat, nach den beiden Weltkriegen war der Raum einfach nicht da. Und es gibt ja auch immer Gründe für eine Entwicklung. Wir kommen da nochmal drauf zurück. Ich möchte Sie nur gerne mal ein bisschen provokativ auch fragen, können Sie denn unter diesen Voraussetzungen überhaupt erfolgreich arbeiten?
Ja, ich kann das schon. Ich bin ja keine Bestatterin. Also ich habe Verbandsarbeit gemacht und 10 Jahre, glaube ich, recht erfolgreich auch sehr viele Innovationen in die Bestattungsbranche hereingebracht. Und zwar gerade als Querdenkerin, gerade als Germanistin, weil ich die Dinge anders wahrgenommen habe. Mit dem professionell nicht durchformierten Blick, sondern mit dem Blick eines Menschen, der das erste Mal in ein Bestattungsinstitut geht, riecht, fühlt, sieht, hört und sieht, was man dort vielleicht anders machen sollte. Und in dem Rahmen habe ich große interdisziplinäre Tagungen, Veranstaltungen, um Impulse zu geben. Sei es eine große Marketingtagung im Jahr 2009, wer nicht wirbt, stirbt, Werbung in der Bestattungsbranche. Und die nächste Tagung lautet Trauer braucht Raum, Architektur in der Bestattungsbranche.
Trauermusik durch die Jahrhunderte. Sie haben auch eine Ausstellung organisiert über Trauerkleidung. Alles Dinge, die Sie wieder zum Stimmen bringen, möchte ich das mal so ausdrücken. Das ist oft Vergessenes, was Sie da zutage bringen. Oder nicht Beachtetes, nicht mehr Beachtetes. Stimmt Sie das traurig?
Walter Benjamin hat eine sehr schöne Formulierung geprägt von der Bewusstwerdung im Moment des Verlustes. Wir haben keine reinen Verlustentwicklungen, sondern alles verläuft in Wellenbewegungen. Jedem Verlust steht auch ein Zugewinn wieder gegenüber. Wir erleben eine Gesellschaft, die im Wandel ist und auf diesen Wandel muss reagiert werden. Die Menschen haben heute andere Bedürfnisse und in dem Moment beispielsweise, wo eben auch Menschen, die noch in der Kirche sind, nicht mehr an die Auferstehung glauben, tritt an die Stelle eben etwas anderes. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht spirituell wären, aber die Spiritualität verändert sich und in dem Maße natürlich auch die Einstellung zum Tod, zum eigenen Körper und zum Jenseits.
Und Sie versuchen im Rahmen Ihrer Arbeit auch Antworten drauf zu finden, beziehungsweise zu helfen, Antworten zu finden.
Ja, ich versuche mehr Diskussionsprozesse anzustoßen, weil ich glaube, wir leben in einer sehr multikulturellen Gesellschaft und wir brauchen viele Perspektiven, in einen Austausch kommen. Wichtig finde ich vor allem eins, nicht eine eindeutige Antwort zu haben, sondern dass die Menschen sich im Wissen ihres Tuns auch um die Folgen für bestimmte Dinge entscheiden. Ich würde niemanden abhalten wollen, wenn er sich ganz bewusst für eine anonyme Beisetzung beispielsweise entscheidet. Aber ich möchte, dass er weiß, was es bedeutet für ihn selber, für seine Angehörigen und auch für die Gesellschaft. Und das ist mein Anliegen, solche Diskussionsprozesse anzustoßen.
Sie sind Ein Mensch, der sehr gerne Urlaub macht, das weiß ich von Ihnen. Sie reisen durch alle Welt und immer steht auch ein Besuch auf dem Friedhof auf dem Programm, Kerstin Gernig. Was fasziniert Sie so an Friedhöfen?
Der große Ägyptologe Jan Assmann sagte mal, im Zentrum aller Kultur steht die Bestattungskultur. Und da ist viel dran. Warum komponieren wir, malen wir, schreiben wir, dichten wir? Um gegen diese unglaublich kurze Zeit, die wir auf dieser schönen Erde hier verbringen, etwas Bleibendes zu setzen. Und auch Friedhöfe sind Orte des Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Und ich glaube, daran sollte man vielleicht sogar jeden Tag einmal denken, um sein Leben sehr bewusst zu leben und sich eben nicht funktionalisieren zu lassen, einspannen zu lassen und auch seine eigenen Ziele und Träume zu verfolgen. Und es sind früher auch einfach unglaublich schöne Orte der Meditation, Einkehr, Ruhe und Kultur gewesen.
Haben Sie einen Lieblingsfriedhof?
Lange Zeit war es der Père Lachaise, weil ich so lange in Paris gelebt habe. Inzwischen habe ich aber sehr viele, sehr schöne, kulturell unglaublich ansprechende Friedhöfe kennengelernt.
Eine Weltreisende in Sachen Friedhof könnte man sie ja fast nennen, Kerstin Gernig. Wir sprechen gleich weiter über den Tod als Teil des Lebens, der in einer jugendlichen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, die sich so jugendlich dynamisch versteht, immer weiter entrückt. Oder vielleicht auch nicht, das schauen wir mal. Erst hören wir einen Wunschtitel von Ihnen. Sie sind nämlich auch eine große Musikliebhaberin. Und zwar wünschen Sie sich ein Stück von der CD Ludwig van Beethovens Walisische, Irische, Schottische Lieder. Das Stück heißt When Mortals All to Rest Retire in der Interpretation. Und das war Ihnen ganz wichtig von Julie Kaufmann. Warum?
Ich habe diese CD entdeckt und in einer anderen Interpretation weiter verschenkt und war ganz entsetzt, als ich die CD nicht von Julie Kaufmann gesungen hörte. Da ich selber über die französischen Kafka-Übersetzungen promoviert habe, weiß ich, dass jede Übersetzung eine eigene Interpretation ist. Und genauso ist es eben auch bei den Sängern. Jeder hat eine eigene Stimme, einen eigenen Rhythmus, nimmt sich unterschiedlich viel Zeit. Und die von Julie Kaufmann mag ich besonders gern.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Kerstin Gernig, Hüterin der deutschen Bestattungskultur. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Gernig, Sie haben zu tun mit Bestattern, Steinmetzen, Floristen, Architekten, Medizinern, Pfarrern, Wissenschaftlern. Mit wem noch?
Naja, in der Funktion als Geschäftsführerin des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur organisiere ich sehr viel interdisziplinäre Veranstaltungen. Und das Spannende ist ja das Denken an Schnittstellen, das sogenannte Querdenken. Ich versuche halt Menschen mit Bestattungsunternehmern und allen, die in diesen Branchen tätig sind, zusammenzubringen, um neue Perspektiven aufzureißen. Deswegen eben unter anderem auch Architekt. Man würde jetzt sagen, ja, warum, was hat ein Architekt einem Bestatter zu sagen und vice versa? Aber jeder Mensch ist schon mal an einem Bestattungsinstitut vorbeigekommen, hat gesehen, wie die Schaufenster aussehen, mehr oder weniger einladend.
Eher nicht.
Und deswegen muss ich da in der Branche noch eine ganze Menge tun. Und mit diesen Tagungen versuche ich ja Anregungen dafür zu geben. Deswegen gibt es eigentlich keinen Menschen, den ich ausschließen würde, weil das Thema Tod geht jeden an. Jeder von uns ist sterblich, muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und das Interessante ist, dass das Thema eigentlich auch alle Branchen tangiert auf eine unterschiedliche Art und Weise.
Mhm. Die Autobranche auch?
Selbstverständlich. Die Bestattungswagen spielen natürlich in der Bestattungsbranche eine ganz große Rolle. Und Mercedes ist eine Marke, die bei allen Bestattern leuchtende Augen hervorruft. Das sind dann Aufbauten, die auf solchen Wagen kommen. Insofern auch die Bestattungsbranche.
Die Autobranche.
Die Autobranche, genau, ja.
Der Tod als solcher kommt vor im Fernsehkrimi, in den Verkehrsmeldungen, in den Todesanzeigen der Tageszeitungen. Sonst wird er weitgehend ausgespart. Allerdings ändert sich da auch was. Ich habe vorhin gesagt, wir kommen noch mal drauf zurück. Der Wunsch, einen Toten zu Hause aufzubahren, wird in letzter Zeit häufiger geäußert. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Frau Gernig?
Ja, wir haben eine ganz starke Präsenz in der Tat des Thema Tod in den Medien, aber nach wie vor eine relativ starke Absenz des konkreten physischen, leiblichen Todes in unserem Umgang miteinander. 50% der Menschen sterben heute in Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern. Und das heißt, ein Kind hat nicht mehr gesehen, dass der eigene Opa zu Hause aufgebahrt lag. Aber Trauerpsychologen wissen, wie wichtig es ist, um den Tod zu begreifen, ihn auch wirklich ganz konkret zu ergreifen, zu sehen, wie sich die Gesichtszüge eines Verstorbenen verändern. Und wer schon mal bei einer Aufbahrung war, und Trauerpsychologen laden dazu ein, auch die Kinder mitzunehmen, die viel unbefangener mit dem Thema umgehen, als die Erwachsenen häufig glauben. Wenn Menschen sagen, sie wollen so in Erinnerung behalten werden, wie sie gelebt haben, bringen sie ihre Angehörigen um etwas. Ich hatte selber 2 Trauerfälle im letzten Jahr. Und in diesen Gesichtszügen, die sich stark verändern und wenn es ein guter Tod war, auch sehr sanft sind und sehr friedlich wirken, spiegelt sich nochmal ganz viel von der Persönlichkeit. Und Beate Lakotta und Walter Scheels haben ja mal eine große Ausstellung zusammen gemacht, nochmal Leben vor dem Tod, und dachten eigentlich, niemand würde sie zeigen wollen, und haben dann eine phänomenale Wanderausstellung bis heute, die durch alle Museen in Deutschland gezogen ist, weil sie Menschen in einem Hospiz vor ihrem Tod und nach ihrem Tod aufgenommen haben und dann Großaufnahmen nebeneinander gestellt haben. Von diesen Bildern geht so viel aus. Sie haben es extrem einfühlsam gemacht. Es hat überhaupt nichts mit Voyeurismus zu tun. Und man merkt die Magie der Schnittstelle des Übergangs vom Diesseits ins Jenseits.
Frau Gernig, Sie haben das vorhin so schön erzählt. Nach den beiden Weltkriegen war der Wohnraum knapp, die Wohnungen waren klein. Das Aufbahren war nicht mehr üblich. Kann man das so sagen, dass das der Hauptgrund war? Oder welche Gründe gab es noch, zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr?
Naja, die Menschen haben sehr viel Tod und Leid gesehen. Nach den beiden Weltkriegen wollte man sich dem Leben zuwenden und hat natürlich den Tod auch verdrängt. Das ist nachvollziehbar aus der historischen Entwicklungsgeschichte heraus. Heute sieht das etwas anders aus. Wenn man eben nur noch mediale Leichen hat, hat man einen anderen Umgang mit dem Thema auch.
Der riecht nicht. Und er fühlt nicht.
Genau, und deswegen versuchen eben gerade Bestattungsunternehmer, die auch das Thema Trauerpsychologie sehr stark mit aufgenommen haben, Menschen zu ermutigen, sich auch dem Tod des nächsten Angehörigen zu stellen. Viele Menschen wollen die Aufbahrung nicht in den eigenen Räumen haben, aus Unsicherheit, und greifen dann gerne auf das Angebot zurück, die Aufbahrung eben in entsprechenden Trauerhallen, in Bestattungsinstituten auch anzunehmen.
Sie sind ja sehr viel im Gespräch mit Bestattern. Das ist ja sozusagen Ihre Hauptklientel. Was bekommen Sie da mit? Also welche Menschen bahren zu Hause auf? Was sind das für Leute?
Menschen, die keine Angst vor dem Tod haben, auch nicht vor dem Tod des Allernächsten. Menschen, für die der Tod ein Teil des Lebens ist, der nicht ausgegrenzt wird, der nicht in professionelle Hände delegiert wird, so wie es früher einmal war. Nachbarn und Angehörige haben einen Verstorbenen ein letztes Mal gewaschen, gesalbt, neu eingekleidet und gemeinsam zum Friedhof getragen. Und da knüpfen wir eigentlich nur an ganz alte Traditionen an.
Und wie kommen wir da wieder hin? Welche Schritte müssen wir gehen, um das wieder zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen?
Beispielsweise, indem wir darüber sprechen, wie wir das gerade gemeinsam tun, dass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was alles möglich ist.
Also das ist rechtlich überhaupt kein Problem. Wenn ich sage, mein Mann ist gestorben, ich möchte ihn zu Hause aufbahren, ist das kein Problem? Und wie viele Tage darf ich das machen?
Also Sie dürfen einen Verstorbenen 36 Stunden zu Hause ohne Probleme behalten. Das heißt, es ist so, wenn ein Todesfall eintritt, ruft man natürlich einen Arzt an, um auch die Todesursache feststellen zu lassen, auch festzustellen, dass es eben wirklich ein Tod auch vorliegt und kein Scheintod. Und dann kann man den problemlos 36 Stunden zu Hause behalten. Wenn man das länger machen möchte, muss man das mit einem Bestattungsunternehmer entsprechend absprechen. Die wissen ja, wie man dann vorzugehen hat.
Und nun haben Sie auch erzählt, ja, der Bestatter, die waschen und sowas, das kann man ja auch alles selber machen. Aber wir haben keine Übung darin. Wir haben das verlernt.
Die meisten Menschen haben Scheu davor. Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihren alt gewordenen, gebrechlich gewordenen, vielleicht auch kranken Vater tot vorfinden Und Sie haben zwar immer ihn gesehen, aber immer angekleidet, in den letzten Jahren eben nicht mehr nackt. Da haben wir eine große Scheu vor inzwischen, weil uns auch das Körperliche verloren geht. Und der Tod hat natürlich immer beide Seiten, sowohl eine physische wie auch eine seelisch-spirituelle Dimension. Und beide Dimensionen brauchen eine Fürsorge.
Und ich frage jetzt noch mal so genau nach, weil mir das wirklich wichtig ist. Kann das sein, dass wenn ich ihn wasche und schön herrichte, wenn ich das also selber übernehme, dass mir das in meinem Trauerprozess hilft?
Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ich glaube, auch da gibt es nicht den einen Königsweg. Das hängt ja ganz stark davon ab, was für eine Beziehung man zu seinem eigenen Vater oder seiner eigenen Mutter oder seinem Mann oder seiner Frau hatte. Und je nachdem, wenn man das wünscht und für sich selber glaubt, dass es hilft, sollte man es tun. Und man sollte es vielleicht auch mit Unterstützung machen. Bestatter bieten auch an, dass sie sagen, sie sind dabei, sie erzählen auch genau, worauf man achten muss, dass auch alles richtig ist. Also da ist sehr vieles mehr möglich, als die meisten Menschen glauben.
Wenn wir das schaffen, also den Tod näher zu uns zu holen, bekommen wir dann auch ein anderes Verhältnis zum Sterben?
Ich glaube, man verliert die eigene Angst. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich den ersten verstorbenen Aufgebahrten sehen sollte. Ich war damals dankbar, dass es nicht mein eigener Vater oder meine eigene Mutter war, sondern der Onkel meines Mannes, den ich sehr, sehr gerne mochte. Und ich hatte Angst und auch Scheu davor. Und als ich diesen Schritt das erste Mal gegangen war, es ist ja eine Schwellenangst zu überwinden, seitdem hatte ich keine Angst mehr, weil mir eigentlich etwas Wunderbares widerfahren ist, nämlich in den Gesichtszügen nochmal eine andere Dimension dieses Menschen mitzubekommen.
Ist das so?
Bei mir war es so.
Ist das so, dass der Mensch, den Sie gut kannten, also jetzt den Onkel oder Sie hatten ja zwei Trauerfälle im vergangenen Jahr, dass sich die Gesichtszüge so verändern, dass Sie sagen, es ist gut?
Was ist jetzt gut?
Wenn Sie einen Toten sehen und Sie kannten ihn vorher und Sie sehen ihn jetzt tot, dass Sie beurteilen können, der ist sanft entschlafen, das ist gut.
Es ist ja nicht immer sanft. Also bei meiner Schwiegermutter war es nicht sanft. Also sie hatte ganz entspannte Gesichtspartie im oberen Bereich des Gesichtes, Augen, Stirn, war alles ganz entspannt. Aber ich habe ihr angesehen, wie sie die Zähne zusammenbeißen musste, um loszulassen. Und das war sehr hart. Gut ist es insofern, dass man zum einen den Tod besser begreift, realisiert. Und gut ist es natürlich für alle Menschen, die ganz nahe stehen, weil sie besser loslassen können, wenn sie sich dem nochmal gestellt haben. Der Tod ist etwas Hartes, aber ich glaube, wir müssen uns dieser Härte auch stellen.
Von welchen Kulturen können wir uns denn was abgucken? Andere machen das ja anders und vielleicht können wir da lernen.
Ich glaube eigentlich, dass wir keine anderen Kulturen brauchen. Es würde schon reichen, wenn wir uns unserer eigenen Kultur wieder besinnen würden. Seien es nun die Psalme oder die Bestattungsrituale, die wir früher hatten. Aber eine Sache hat mich sehr angerührt. Ich war auf Bali bei Beisetzungszeremonien dabei und es war relativ schwierig, einen Reiseleiter zu finden, der bereit war, mich dorthin zu begleiten. Und auf der Fahrt haben wir uns auch länger unterhalten und er erzählte mir, auf Bali wird mit der Geburt eines Menschen für zwei große Feste im Leben gespart, die Hochzeit und die Beisetzung. Es gibt keine Friedhöfe auf Bali. Aufgrund der religiösen Überzeugung muss eben die Asche nach der Kremation dem Wasser übergeben werden. Das ist ein Kreislaufgedanke. Und zu sehen, dass beides so eng miteinander verbunden ist, das hatten wir früher auch. Zur Aussteuer gehörte das Sterbehemd. Das heißt, mit dem Geschirr und allem, was man zur Hochzeit bekommen hat, kriegte man auch das Sterbehemd, was in den Schrank hing. Und jeden Tag, wenn man den Schrank aufmachte, war das das kleine tägliche Memento Mori. Und das haben wir aufgegeben.
Und Sie sagten vorhin auch, es wäre gut, jeden Tag dran zu denken, dass wir sterben, um den Tag vielleicht auch besser zu genießen. Macht es auch ein bisschen demütiger?
Ja, Carpe Diem bedeutet, in aller Demut die Schönheit dieser Welt zur Kenntnis zu nehmen.
Der Tod ist ja auch ein gutes Geschäft. Während die Schwachen dieser Gesellschaft verscharrt werden, Armenbegräbnis hat man das früher genannt, erleben Tierfriedhöfe eine Blüte. Das weiß ich, wir haben in Bad Homburg einen Tierfriedhof, das ist ganz üppig, ganz schön. Wer sich davon übrigens überzeugen will, kann einen Friedhof, Tierfriedhof in seiner Nähe besuchen, die gibt es ja an allen Ecken und Enden. Waren Sie mal auf einem, Frau Gernig?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ja eine große Tagung mit dem provokativen Titel Verarmt, verscharrt, vergessen in München ausgerichtet, um genau das mal vor Augen zu führen, dass mancher Hund heute wesentlich üppiger, aufwendiger, würdevoller beigesetzt wird als mancher Mensch. Das heißt allerdings nicht, dass Menschen, die wenig Geld haben, automatisch verscharrt werden. Wir haben schon eine Würde des Menschen, die über den Tod hinausgeht. und auch ein Begräbnis, was dann als Sozialamts- oder Ordnungsamtsbegräbnis bezeichnet wird, muss eigentlich bestimmten Mindeststandards entsprechen, die auch sehr hoch sind. Deswegen finde ich das viel interessantere Phänomen, wenn eben Menschen, die sagen, Geld spielt keine Rolle, trotzdem die einfachste Entsorgung wünschen. Da muss man sich fragen, was haben sie für eine Einstellung zu sich selbst, zum Leben, zu ihren nächsten Angehörigen. Denn auf jedem Tierfriedhof sieht man, das Wesen, was dort beigesetzt wurde, ist wirklich geliebt worden.
Das sieht man ohne Frage. Und man stellt sich dann eben die Frage, warum ist das im menschlichen Bereich nicht auch so zwangsläufig?
Ja, wir sind eine Massengesellschaft. Das ist sicherlich ein Aspekt. Und es hat sich das Generationenverhältnis auch verändert. Früher war ja ein Friedhof wirklich ein Ort, wo man die Spuren über Generationen hinweg von Familien, Familiengräber, Mausoleen nachvollziehen konnte. Wir sind aber heute eine sehr mobile Gesellschaft. Wir sind in alle Winde zerstreut. Die Kinder leben teilweise nicht mehr in der gleichen Stadt, nicht mal mehr im gleichen Land, vielleicht nicht mal auf dem gleichen Kontinent. Und damit lösen wir natürlich eine Verwurzelung, die früher mal viel stärker war, auch auf. Deswegen finde ich ganz spannend, in Sachsen-Anhalt gibt es das Projekt einer Beisetzungspyramide, das ist leider noch nicht realisiert worden, aber die genau auf diese Mobilität eingegangen sind und sagen, jeder Verstorbene wird, wenn es eine Kremation war, dann in so einem Block wie bei einer alten Pyramide beigesetzt, unabhängig von Rasse, Nationalität, Geschlecht, Geburtsort, sondern das ist eine kosmopolitische Beisetzungspyramide. Das ist ein Gedanke, der unserer Gesellschaft, so wie sie sich verändert hat, sehr nahe kommt.
Gerade die Bestatterbranche ist auf seriöse Mitarbeiter angewiesen, die aber andererseits mit Menschen in Ausnahmesituationen gute Geschäfte wittern und dann auch machen. Oder stimmt das nicht? Sind das alles gute Menschen?
In jeder Branche gibt es die berühmten schwarzen Schafe. Von daher gibt es die natürlich auch in der Bestattungsbranche. Aber es wäre sehr unfair, von diesen schwarzen Schafen auf eine ganze Branche schließen zu wollen. Nach den Bestattungsunternehmern, die ich kennengelernt habe, würde ich sagen, dass dort tatsächlich Beruf und Berufung sehr eng miteinander verbunden ist, weil man eine große innere Stärke braucht, um sich der Trauer anderer Menschen alltäglich zu stellen und das Bedürfnis, Menschen in einer der schwierigsten Situationen ihres Lebens zu helfen, dominiert. Aber Sie haben das vielleicht verfolgt, in Berlin gibt es sogenannte Discount-Bestatter, die mit einer sehr aggressiven Marketingstrategie an den Markt gehen, nach dem Motto, wir setzen Sie bei 499 Euro all-inclusive. Und dann kommt das berühmte Sternchen zum Kleingedruckten. Und die Stiftung Warentest hat ja mal eine Undercover-Recherche gemacht, Kostenvoranschläge erstellt bei einem sogenannten Discount-Bestatter und bei einem normalen Bestattungsunternehmen. Dann alles Kleingedruckte, was ausgeschlossen war, zusammengezählt und festgestellt, es gibt dort keine Preisunterschiede. Das ist also genauso wie beim Flugticket 1 Euro und dann kommen die 99 Euro Kerosinsteuern obendrauf.
Und bitte nicht so viel in den Koffer packen, kostet extra.
Genau.
Mhm. Gleich sprechen wir weiter mit Kerstin Gernig und zwar über die Etikette im Trauerfall. Vorher hören wir aber auch noch einen Wunschtitel und zwar von Ivan Hayek, das Stück Quellwasser von der CD Ameria. Warum diesen Titel?
Ivan Hayek habe ich in Heidelberg kennengelernt. Ich bin durch die Stadt gelaufen und hörte von weitem Akkordeonmusik. Und ich war so fasziniert, dass ich dachte, ich muss dahin, ich muss den kennenlernen. Die Musik wurde immer lauter, je näher ich kam. Und es ist ein wunderbarer Akkordeonspieler, der vor allen Dingen Straßenmusik macht. Ich bin gar nicht sicher, ob man seine CDs irgendwo anders kaufen kann. Jedenfalls dort, wo er spielt, kann man sie kaufen. Ich habe alles gesammelt, was ich von ihm bekommen konnte. Und habe daraufhin sogar selber angefangen, Akkordeon zu lernen, weil ich so begeistert war.
Wunderschön. Ivan Hayek am Akkordeon. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Kerstin Gernig, Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Gernig, ich habe mich vor kurzem mit einem Kniggetrainer unterhalten, der mir sagte, dass viele Menschen sehr unsicher seien im Umgang mit Trauernden. Machen Sie diese Erfahrung auch?
Ja, es ist so. Also bei einer anderen TNS-Emnet-Umfrage aus dem Jahr 2008 stellte ich beispielsweise die Frage, wie viel Wert die Menschen darauf legen, am Tage der Beisetzung wohlgemerkt, schwarze Kleidung zu tragen zum Ausdruck ihrer Trauer. Und die Antwort war verblüffend. Nur noch 50%, oder anders formuliert, immerhin noch 50% sagten, dass sie darauf Wert legen würden. Und die Farbe Schwarz und überhaupt alle Insignien des Todes und der Trauer sind ja aus unserer Gesellschaft weitgehend verschwunden. Sie sehen keine schwarzen Bestattungswagen mehr. Die haben heute auch eine andere Farbe. Sie sehen keinen schwarzen Trauerflor mehr um den Eingang eines Hauses, wo ein Mensch verstorben ist. Sie sehen auch keine Särge mehr, der vom Ort, wo gestorben wurde, entweder zum Bestattungsinstitut oder zum Friedhof hingetragen wird. All diese sichtbaren Zeichen sind uns verloren gegangen und auch die damit verbundenen Umgangsformen bei einer Trauerfeier.
Aber ich muss da mal einhaken. Unser Bestattungsunternehmer, der nächste von meinem Haus entfernt, hat schwarze Autos. Ist der also unmodern?
Ich will nicht sagen unmodern, aber er ist eher die Ausnahme als die Regel.
Welche Farbe haben die sonst?
Bordeaux-Rot, Cremefarben. Also sie sind jetzt nicht in poppigen Farben, nicht grell, aber sie sind eben auch nicht mehr schwarz.
Damit die Nachbarn nicht sehen, dass in dem Haus jetzt ein Todesfall ist, oder
selbst
warum?
Bei Krankenhäusern ist das so. Die Verstorbenen werden nicht aus dem Hauptausgang und Eingang abtransportiert, sondern durch einen Hintereingang, um die Menschen nicht zu schocken, dass dort jemand gestorben ist.
Der Kniggetrainer, er persönlich fand es zum Beispiel ganz daneben, wenn auf der Vorderseite der Karte ein Satz steht, mein herzliches Beileid, und der Kondolierende nur seinen Namen auf die Innenseite setzt. Finden Sie das in Ordnung? Also vorne die Karte, mein herzliches Beileid, fertiger Text geschrieben, auf der Karte aufgedruckt und innen der Name.
Ich weiß jetzt nicht, was den Kniggetrainer daran geschockt hat.
Das hat ihn nicht geschockt, er findet es völlig daneben, weil er sagt, wenn mir jemand kondoliert, mir, dann erwarte ich, dass er ein paar Sätze schreibt.
Ah, also
sonst
das heißt, diese,
möge er es bitte lassen.
Jetzt verstehe ich, dass Sie meinen diese Trauerbriefe, die geschrieben werden von Menschen, die an der Beisetzung nicht teilnehmen konnten. Ja, da würde ich auch erwarten, dass das etwas persönlicher ist, sonst kann man es gleich lassen.
Ja, so sagt er auch, aber er sagt, in dem Fall war es so, seine Frau war gestorben an Krebs und er hat ganz viele Briefe und Karten bekommen und eben viele mit einem fertigen Text und innen der Name. Und das empfand er als Affront.
Ja, wir wissen, der Rückgriff auf Floskeln und Formelhaftes ist ein Ausdruck von eigener Hilflosigkeit. Und das ist natürlich nicht einfach, Worte zu finden und zu formulieren, die einem Menschen in der Trauer helfen. Und es ist tatsächlich so, die Menschen sind heute hilflos. Sie wissen nicht mehr, was die richtigen Worte sind. Es geht noch einen Schritt weiter. Ich möchte die Formulierung »mein herzliches Beileid« aufgreifen. Deutsche Aufrichtigkeitsfundamentalisten meinen, das sei eigentlich eine Lüge. Das ist überhaupt kein herzliches Beileid. Nein, es ist eine Formel, die man gefunden hat für einen Moment, wo einem selber die Worte versagen. Und Victor Hugo hat eine schöne Formulierung auch über die Musik geprägt. Er sagte, Musik drückt aus, worüber nicht gesprochen werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Und ähnlich ist es natürlich auch mit bestimmten Floskeln oder Formulierungen. Sie haben sich herausgebildet, um eine Brücke zu bilden, Momenten der Sprachlosigkeit.
Nur dieses herzliche Beileid, ich finde es auch nicht so schön, weil dieses herzlich, ja, als wenn ich mich darüber freue, ja, also wenn ich sage, mein tief empfundenes Mitgefühl, das würde meinem Sprachgebrauch mehr Rechnung tragen als dieses herzliche Beileid.
Ja, das würde ich aber auch von einer Radioredakteurin so erwarten, dass sie etwas bewusster und sensibler mit Sprache umgehen kann als der gemeine Mann.
Nein, aber dieses herzliche Beileid, das klingt so ein bisschen, nun endlich ist er weg. Ja?
Aber es kommt
das
natürlich,
ist nicht so gemeint.
Ja, aber es kommt natürlich daher, dass man sagte von Herzen und dass eben wirklich auch sehr viel Gefühl dabei ist. Nur wir blicken auf eine lange Sprachgeschichte zurück und empfinden von daher viele Dinge als abgegriffen. Aber man kann Menschen nur Mut machen, wirklich persönliche Worte zu finden, die natürlich viel ansprechender sind und in all ihrer Hilflosigkeit manchmal auch viel tröstender wirken können als jeder Standardsatz.
Der Verstorbene soll würdevoll und feierlich verabschiedet werden. Den Satz würden Sie sofort unterschreiben, Frau Gernig, oder?
Würdevoll auf jeden Fall, feierlich, zeremoniell auch, ja.
Nun haben wir ja schon drüber gesprochen, 50% der Menschen, nein, ich mache es umgekehrt, 50% aller Menschen wollen noch Trauerkleidung in Schwarz. Das ist ja immerhin was, aber die andere Hälfte will es eben nicht. Es gibt aber auch Menschen, Sie im Angesicht des Todes sich das ausdrücklich verbitten und sagen, auf meiner Beerdigung bitte, bitte gar keine Trauerkleidung. Das ist in Frankfurt ja fast üblich. Warum?
Da muss man die Menschen fragen, die das untersagen. Ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen. Ich kann jetzt nur spekulieren, wie ein Mensch gestorben ist. Mit einer der für mich faszinierendsten Auseinandersetzungen mit dem Thema Tod war von Randy Pausch, der in Amerika eingeladen war, als prominenter Wissenschaftler eine Abtrittsvorlesung zu halten, eine Last Lecture. Er ist mit Mitte 40 ganz schwer an Krebs erkrankt, wusste, dass er nur noch ganz kurze Zeit zu leben hatte und musste sich das sehr genau überlegen, ob er die kostbaren letzten Tage, Wochen, die er hat, in die Vorbereitung einer solchen Abtrittsvorlesung zu investieren, hat sich dann aber dazu entschlossen und das ist phänomenal. Er hatte 3 kleine Kinder im Alter zwischen 2 und 7 und wusste genau, die würden nicht begreifen können, was es bedeutet, dass ihr Vater jetzt stirbt. Und diese Last Lecture war wie ein Geschenk an die Zukunft seiner Kinder. Einer seiner Studenten hat das mitgeschnitten, hat das auf YouTube eingestellt und das ist in Windeseile um die Welt gegangen. Das gibt es heute als Hörbuch, als Hör-CD, als Buch. Und er spricht so gelassen über das Thema Tod, was die meisten Menschen ja als ganz dramatisch empfinden. Und wenn man ihn auf der Bühne sieht und erlebt, und er hat keine Angst vor dem Sterben, er ist fast stoisch von seiner Einstellung und er ist ganz heiter dabei. Und er macht den Menschen Lust, ihre Träume zu realisieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Angehörige, die sagen, wir wollen keine schwarze Trauerfeier, sondern der Mensch, so wie er gelebt hat, wir können hier viel heiterer Abschied nehmen. Wir wissen, es erwartet uns alle. Deswegen gibt es ja auch den berühmten Trauercafé nach jeder Beisetzung, wo man dann irgendwann auch wieder einen Schritt ins Leben hinein macht und auch wieder gemeinsam lachen kann.
Es gab einmal eine britische Fernsehsendung, die hieß Für alle Fälle Fitz, die sich um einen britischen Polizeipsychologen drehte, sehr schwergewichtig, dessen Mutter starb, im Film wohl bemerkt, und wünschte sich auf der Trauerfeier ein Doppelkopfturnier in der Kirche. Die Trauergesellschaft kam der Bitte nach. Finden Sie das angemessen?
Ja, wenn das zu dem Leben und zu diesem Menschen gepasst hat, kann das auch angemessen sein. Aber ich würde trotzdem dafür vorwarnen, so eine Spektakelkultur Einzug halten zu lassen, weil der Tod nach wie vor die größte Herausforderung für uns alle bleibt. Es ist ein Geheimnis. Es ist auch etwas, was eine Herausforderung darstellt. Denn das Schwierige ist doch nicht der eigene Tod, sondern mit dem Tod der anderen klarzukommen. Und ich glaube, wenn man daraus ein Spektakel macht, kann man auch in der Gefahr stehen, es latent zu verdrängen, anstatt sich darauf einzulassen.
Rock- und Popmusik zur Verabschiedung des Toten hat inzwischen nicht nur Einzug gehalten in der Künstler- und Performance-Szene, sondern auch in sehr bürgerlichen Kreisen. Kennen Sie das auch?
Mir ist es zu Ohren gekommen. Ich habe selbst an einer solchen Beisetzung noch nicht teilgenommen. Das ist sehr häufig beispielsweise in der Szene der Motorradfahrer, wo das eben die Lieblingsmusik eines Verstorbenen war. Und ich selber habe ja 6 CDs zur Trauermusik herausgegeben, Musiker et Memoria, Trauermusik durch die Jahrhunderte, und wollte eine CD der Rock- und Popmusik widmen, weil es da dezidiert darum geht, entweder Musik, in der das Thema Tod und Sterben eine Rolle spielt oder die eben für Trauerfeiern komponiert wurde. Leider hat das mit der Rock- und Popmusik nicht geklappt wegen der Rechtefragen. Wir haben dann die Lizenzen dafür nicht bekommen können. Aber das Thema spielt in dieser Musikszene eine ganz große Rolle.
Wenn man vor dem Grab steht, Frau Gernig, wird Erde geworfen oder Blumen. Als letzter Gruß sozusagen. Muss man das mitmachen?
Das ist ja das symbolische Beisetzen der Trauergemeinschaft. Jeder nimmt eine Handvoll Erde, nach der liturgischen Formel Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Was heißt muss? Wenn man eben, es ist die Frage, schließt man sich so einem kollektiven Ritual an, gemeinsam beizusetzen oder nicht? Interessant ist, dass wir übergegangen sind von der Erde zu Blumen, was ja ein Euphemismus in gewisser Weise darstellt, dass man sich der Härte, und es hat eine gewisse Härte, wenn man hört, wie eben 2,50 Meter tief die Erde dann auf den Sarg fällt, ist auch ein sehr bewegender Moment. Und wenn man Blumen eben auf das Grab wirft, ist das schon sehr viel sanfter.
Aber ja, man hört es nicht.
Man hört es nicht, es sieht schön aus. Die Geste bleibt natürlich auf jeden Fall, sei es nun auch eine ähnliche Funktion hatten ja auch die Grabbeigaben. Aber diese Rituale sind über Jahrhunderte überliefert worden, weil sie eine Funktion hatten, nämlich hier einen gemeinsamen Abschied zu finden.
Wenn Sie an Ihre eigene Beerdigung denken. Wissen Sie schon, wie die ablaufen soll?
Nein.
Nein, haben Sie sich noch gar keine Gedanken gemacht?
Das sind Dinge, die ich ungern im Radio erzählen
okay.
würde.
Dann komme ich zu den Menschen, die sich schon Jahrzehnte vor ihrem Ableben den Spruch heraussuchen oder selber schreiben, der in der Zeitung dann von ihrem Tod verkünden soll oder dann später auch auf dem Grabstein zu lesen sein wird. Finden Sie das gut, Frau Gernig?
Ja, die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist natürlich eine spannende Auseinandersetzung. Wenn ich eben gerne über Friedhöfe gehe, natürlich bleibe ich an Grabsteinen stehen, wo ein philosophisches Zitat oder ein literarisches Zitat ist. Und von daher ist das etwas Schönes, Spuren zu hinterlassen und nicht spurlos zu verschwinden von diesem Planeten.
Ich glaube auch, das ist eher ein positives Zeichen, wenn jemand sich damit beschäftigt und sagt, das könnte ich mir für mich vorstellen. Der nimmt es zumindest ernst.
Und wir wissen ja, die als allererste aufgeschlagene Seite einer Zeitung sind die Todesanzeigen.
Oh ja.
Und es gibt richtige Sammler von den Sprüchen, die auf den Traueranzeigen sind. Unter anderem der Justiziar des Frankfurter Börsenvereins hat jetzt schon das zweite Buch dazu herausgegeben, weil man die ganze Palette an Möglichkeiten an den Traueranzeigen ablesen kann. Denn die Zitate, die ausgewählt wurden, sagen ja sehr viel aus. Sei es über die Menschen, die für die Beisetzung verantwortlich waren oder auch über den Verstorbenen. Und das zeigt die Palette eben all dessen, was möglich ist.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Tod geredet, aber es war kein bisschen traurig, oder?
Ja, da ich mich nun professionell mit dem Thema seit 10 Jahren beschäftige. Aber Tod und Leben gehören zusammen und auch Bestatter lachen manchmal.
Bestatter, glaube ich, sind doch auch ein ganz munteres Völkchen. Also
man braucht natürlich gerade bei so einem Beruf auch einen guten Ausgleich, eine harmonische Beziehung, ein gutes Familienleben und Hobbys, die mit diesem Thema gar nichts zu tun haben.
Ja, und Sie kennen viele Bestatter. Man muss auch schon ein bisschen Typ sein, um das zu machen. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Aber wenn es denn passt, ist es gut.
Ja, jein. Also man erlebt bei Bestattungsunternehmern sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mit die schillerndsten und spannendsten Figuren sind häufig die Quereinsteiger, die gar nicht aus einer 250-jährigen Familientradition gekommen sind, sondern die von der Tante ein Bestattungsinstitut geerbt haben, mit einem Mal dastanden, vorher ein anderes Studium hatten, eine andere Ausbildung und dann aber wiederum interessanterweise durch die berufliche Qualifikation, die sie selber hatten, neue Impulse auch in die Branche reingetragen haben.
Und es ist eine Branche mit Zukunft. Das müssen wir am Ende jetzt auch mal sagen.
Sie wird sicherlich nicht aussterben.
Das heißt, wir sind gar nicht am Ende. Wir haben noch eine tolle Musik, denn Sie haben noch eine Musik mitgebracht, und zwar das Stück Duetto Stabat Mater Dolorosa, also Schmerz, von Giovanni Battista Pergolesi. Warum haben Sie das gewählt?
Das ist das Einzige, was ich Ihnen jetzt verrate. Das soll bei meiner Trauerfeier gespielt werden.
Also doch, da haben wir es schon mal. Das Musikstück haben wir schon mal. Herzlichen Dank, Kerstin Gernig, Geschäftsführerin des Kuratorium für deutsche Bestattungskultur, dass Sie uns den Tod näher ans Leben gerückt haben. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.